Jetzt wird Deutschland in den Iran-Krieg gezogen. Sollen die Angriffe bald auch von deutschem Boden ausgeführt werden? Will die Regierung die Bundeswehr in die Straße von Hormus schicken? Und welche Folgen hat der Iran-Krieg ganz unmittelbar auf unsere Wirtschaft, unsere Versorgung und die Migration? Außerdem in dieser Sendung: Könnten die Epstein-Files jetzt bald ungeschwärzt veröffentlicht werden? Und so viele EU-Staaten wehren sich jetzt gegen die Klimapläne Ursula von der Leyens. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zu unserem Schwerpunkt kommen, zunächst aktuelle Meldungen vom Tag. In die Epstein-Aufklärung kommt womöglich von unerwarteter Seite Bewegung in die Sache. Denn offenbar verfüge China über die ungeschwärzten Epstein-Akten und plane, diese schon bald zu veröffentlichen. Auf 1 hat das kursierende Video unter anderem mit der Al Jazeera-Journalistin Charmaine Navani für sie gesichert.
Dictate to the United States or even to all the around how the US troops need to be deployed. And allow me to make one point. I think it is right now the high time to expunge the evil as represented by Jeffrey Epstein and whoever who is with him. Now, this is a very important point. I do not want to go into further details. I think the evil as represented by Jeffrey Epstein need to be fully expunged in the world, including in the relations between Israel and the United States.
Does China have the files?
Well, eventually everything needs to come out to the sun. Let's wait.
Okay, I like that kind of strategic ambiguity.
Jetzt fordert der Iran eine Klarstellung von Deutschland. Denn die USA könnten die Luftwaffenbasis Ramstein für den Iran-Krieg nutzen. Laut dem iranischen Botschafter Majid Nili würde sich Deutschland damit zum Komplizen bei dem Angriff machen. Bislang hat Deutschland dem Iran noch nicht geantwortet. Doch will Verteidigungsminister Boris Pistorius bald auch die deutsche Bundeswehr in den Iran-Krieg schicken? Genauer in die Straße von Hormus. In einer gemeinsamen Deklaration Deutschlands mit Großbritannien, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Japans heißt es wörtlich: Wir erklären unsere Bereitschaft, uns an geeigneten Maßnahmen zur Sicherstellung einer sicheren Passage durch die Meerenge zu beteiligen. Ein solcher Einsatz war in den vergangenen Tagen von der Bundesregierung noch vehement ausgeschlossen worden. Und auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius erklärte am Donnerstag, Zitat: Wir schließen nichts aus, aber das hängt von der Situation nach einem Waffenstillstand ab. Weiter sagt Pistorius, ein Marineeinsatz sei unter bestimmten Umständen denkbar. Ebenso schloss auch Bundeskanzler Merz einen militärischen Einsatz nicht mehr aus. Drohen durch den Iran-Krieg Versorgungsengpässe in Europa? Aktuell schreibt die britische Daily Mail wörtlich: Stromausfälle, wirtschaftlicher Stillstand, leere Supermarktregale, Benzin- und Dieselrationierung, Unruhen. Während die Ölpreise auf beispiellose Höhen steigen, steht Großbritannien am Rande der schlimmsten Energiekrise unserer Geschichte. Weiter warnt der Autor vor Brotunruhen, Hungersnot sowie Flug- und Fahrverboten. Lediglich 4 Monate blieben bis zur Katastrophe Zeit, wenn der Ölkrieg im Iran nicht ende. Und auch in Österreich warnte der OMV-Chef bereits, der Treibstoff könnte vollständig ausgehen. Bei einem Mangel müssten wir weniger Auto fahren. Da führe kein Weg daran herum. Und auch eine neue Migrationswelle könnte Deutschland durch den Konflikt im Nahen Osten treffen. Vor einem solchen Szenario warnt jetzt der deutsche Direktor der UN-Flüchtlingshilfe, Mark Ankerstein. Wörtlich erklärte er, dass bereits jetzt rund 4,1 Millionen Menschen innerhalb des Iran auf der Flucht seien. Und das könnte erst der Anfang sein, wie Ankerstein betont. Zitat: Sobald die zivile Infrastruktur zunehmend betroffen ist, werden es wohl mehr. Unterdessen fordert der Deutsche Städtebund bereits Vorbereitungen für Migranten aus dem Iran. Etwa den Ausbau von Unterkünften und Aufnahmezentren. Und so sagte auch Islamkenner Irfan Peci gegenüber auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet.
Da werden viele Leute, auf jeden Fall egal wie es ausgeht, viele Leute werden einen Grund haben, jetzt das Land zu verlassen. Was ich besonders kritisch sehe, ist natürlich, wie Sie es angesprochen haben, die afghanischen Flüchtlinge. Also es gibt kaum einen afghanischen Asylanten in Deutschland und Österreich, der nicht über den Iran gekommen ist. Mhm. Ja. Und da befinden sich, wie gesagt, noch Hunderttausende, wo wir gerade sagen, in Deutschland und in Österreich mit afghanischen Flüchtlingen haben wir besonders negative Erfahrungen, ja, was Sexualdelikte betrifft, was islamistischen Terror betrifft, die auch dann bei einem Bürgerkrieg das Chaos nutzen werden und in diesen Flüchtlingsströmen hierher kommen würden.
Unterdessen kritisieren auch Rechtsanwälte das Schweigen Österreichs zum Irankrieg. Die völkerrechtswidrigen Angriffe seien öffentlich klar zu verurteilen, schreiben die Rechtsanwälte für Grundrechte, Anwälte für Aufklärung an Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. Es müsse ein sofortiger Stopp der Militäraktionen gefordert werden. Das liege in der Verantwortung neutraler Staaten. Die Straße von Hormus ist der weltweit wichtigste Engpass für Erdöl- und Flüssiggasexporte. Warum bringt Indien seine Tanker unbehelligt durch die Meerenge und wo liegt der Unterschied zu Europa und den USA? Dazu sagt auf 1 Außenpolitik-Redakteurin Cornelia Kirchweger:
Die indische Marine hat eine eigene Taskforce, die die Tanker begleitet. Zudem hat ja Modi mit dem iranischen Präsidenten telefoniert und gesprochen und hat hier gewisse Ausnahmen bekommen, wo er sicheres Geleit durch die Straße, wo indische Tanker sicheres Geleit haben. Natürlich, die Diplomatie spielt eine große Rolle. Modi kann das. Modi hat das immer gekonnt. In Europa betrachtet man das als prinzipienlos, was lächerlich ist. Europa ist überhaupt unfähig, irgendwas noch in die Gänge zu bringen. Und Deutschland, warum kann Deutschland das nicht? Weil es eben sich einzementiert hat in seine Ideologie und hier lieber die eigenen Leute und die eigene Wirtschaft vor die Hunde gehen lässt, als da herauszukriegen aus dieser Zwangsjacke und zu sagen, jetzt tun wir endlich was für unser Land und zwar eigenständig. Von Trump rede ich gar nicht, weil der wurde ja wunderbar von Israel hineingeritten und hat diesen Krieg gegen den Iran mitgemacht, weiß gar nicht mehr, wie er da herauskommt. Trump ist auffällig jeden Tag mit anderen Statements, teilweise extrem geschmacklos, auch jetzt, was er in Japan wieder gesagt hat über Pearl Harbor. Das war ein Überraschungsangriff und die Japaner wissen sehr gut, was das Überraschungsmoment bedeutet.
Das vollständige Gespräch mit Cornelia Kirchweger finden Sie unter www.auf1.tv. Mit dem US-Terrorismusbekämpfungschef Joe Kent ist jetzt der erste hochrangige Regierungsbeamte aus der Trump-Regierung zurückgetreten. Was könnte der Grund sein? Und was hat das mit der Ermordung von Aktivist Charlie Kirk zu tun? Hören Sie dazu einen brisanten Kommentar von auf1-Chefredakteur Stefan Magnet aus seiner Sendung »Es beginnt« – Joe Kent und der Aufstand gegen den Irankrieg in den USA.
FBI-Direktor Cash Patel hat die Bemühungen von Tulsi Gabbards engsten Berater unterbunden, zu untersuchen, ob eine ausländische Macht in die Ermordung von Charlie Kirk verwickelt war. Der Leiter des Nationalen Antiterrorzentrums, Joe Kent, analysierte FBI-Akten, um festzustellen, ob der mutmaßliche Mörder von Kirk Unterstützung von einer ausländischen Macht erhalten hatte. Kents Ermittlungen beunruhigten Patel, also FBI-Patel, der der Ansicht war, dass der Antiterrorchef seine Kompetenzen überschritt, indem er sich in eine laufende FBI-Ermittlung einmischte, so die New York Times. Joe Kent also, der jetzt behauptet, Die mächtige und einflussreiche Israel-Lobby hätte Trump in den Iran-Krieg gedrängt, wollte untersuchen, welche ausländische Macht Charlie Kirk ermordet haben könnte. Und welche ausländische Macht ist seit der Ermordung Kirks im Verdacht aller Aufklärer und vieler Kirk-Freunde wie Candace Owens oder Tucker Carlson oder Megyn Kelly? Wen vermuten Sie? Gegen wen wandte sich Charlie Kirk in den Monaten vor seiner Ermordung? Gegen den Irankrieg? Gegen Lindsey Graham? Gegen die Israel-Lobby? Cash Patel wollte nicht, dass Joe Kent nun ermittelt.
Noch heute Abend erscheint ein brandaktueller Kommentar von Stefan Magnet zur dubiosen Rolle von FBI-Chef Cash Patel. Schalten Sie ein unter www.auf1.tv. Auf 1 arbeitet unentwegt daran, Ihnen die Folgen des Irankriegs aufzeigen zu können. Ganz unmittelbar hier in Europa. Unsere Aufklärungsarbeit können Sie unterstützen. Unter www.auf1.tv unterstützen. Die bislang geschlossene Front des Westens an der Seite Israels erodiert zunehmend. Aktuell zeigt sich das am Beispiel der Genozidklage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof. Die Regierung Netanyahu begehe im Gazastreifen einen Völkermord. Jetzt sind auch die Niederlande und Island dem Verfahren beigetreten. Also ein EU-Land und ein möglicher Beitrittskandidat. Zuvor hatten bereits Belgien und Spanien ihre Unterstützung angekündigt. Israel hingegen hat bislang nur von den USA Rückendeckung erhalten. Auffällig ist, ursprünglich hatte auch Deutschland angekündigt, Israel in dem Prozess beizustehen. Doch erst Mittwoch erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes, auf die Intervention zu verzichten. Hintergrund dürfte sein, dass die Bundesrepublik derzeit selbst wegen ihrer Waffenlieferungen an Israel vor Gericht steht. Am morgigen Samstag findet in Budapest die europäische Ausgabe der CPEC statt. Die Konferenz gilt als das wichtigste Treffen von Konservativen weltweit. Vor einem Jahr war die AfD-Vorsitzende Alice Weidel der Stargast. Doch wer steht dieses Jahr im Mittelpunkt? Aus der ungarischen Hauptstadt berichtet Martin Müller-Mertens.
Noch wird hier aufgebaut, doch morgen soll in dieser Halle die Stimmung kochen zur 5. CPEC Hungary. Der Stargast in diesem Jahr ist wohl Viktor Orbán, der Ministerpräsident von Ungarn, der die konservative Konferenz natürlich auch für einen Wahlkampfauftritt nutzen will. Als zweiter Hauptredner angekündigt war Andrzej Babiš, der Ministerpräsident der Tschechischen Republik und, ja, man kann wohl sagen, latent EU-kritisch. Aber, so haben wir gerade erfahren, er wird möglicherweise nicht kommen wegen eines Brandanschlages in seinem Land, für das eine pro-palästinensische Gruppe die Verantwortung übernommen haben soll. Auch prominente Stimmen aus den Vereinigten Staaten stehen nicht auf dem Programm, obwohl es Gerüchte gab, dass Vizepräsident J.D. Vance eventuell nach Budapest kommen will. Aber er hat wohl anderes zu tun, den Krieg im Iran. Und das wird wohl die entscheidende Frage sein, inwieweit der Krieg im Iran auch die CPEC und damit das konservative Lager in Europa überschattet und möglicherweise spaltet. Vor einem Jahr waren sich hier alle noch einig in ihrer Begeisterung für Donald Trump. Das könnte sich geändert haben.
Ganze 10 EU-Staaten stellen sich jetzt gegen die Klimapläne Ursula von der Leyens. Darunter Österreich, Italien, Polen, Tschechien und Ungarn. In einem Brandbrief an die Kommission stellen sie klar: Wir haben endgültig genug von den wirtschaftsfeindlichen Vorgaben für den angeblichen Schutz des Klimas. Explodierende Kosten, Klimawahnbürokratie, vermeintlich grüne Technologien. Laut Kritikern treibe die EU ihre eigene Wirtschaft in den Ruin. Der slowenische Premierminister Robert Golob hat sich mit einem schwerwiegenden Verdacht an die EU-Kommission gewandt. Der private israelische Geheimdienst Black Cube soll sich, so Golob, in einem öffentlichen Brief in die Parlamentswahlen Sloweniens einmischen. Demnach sollen diese Woche 4 Agenten von Black Cube eingereist sein und mehrere Politiker ausgespäht und illegal aufgezeichnet haben. Mit den Aufnahmen habe der Wahlkampf zugunsten der Opposition beeinflusst werden sollen. In dem Adria-Staat wird bereits am Sonntag gewählt. Den zeitlichen Zusammenhang mit den Black Cube-Aktivitäten bezeichnete der Premierminister als, Zitat, beunruhigend. Er verwies darauf, dass die Firma in der Vergangenheit bereits in Ungarn und Rumänien ähnliche Manöver durchgeführt habe. Black Cube werden enge Verbindungen zur israelischen Regierung nachgesagt. Ein Großteil der Mitarbeiter, darunter die Gründer, rekrutiert sich aus ehemaligen Mossad-Agenten. Kommt es nach dem Erfolgsurteil gegen AstraZeneca jetzt zu einer Verurteilungswelle gegen BioNTech? Das sagt jedenfalls Rechtsanwalt Tobias Ulbrich. Denn jetzt hat das Landgericht Aurich Covid-Spritzenhersteller BioNTech zu umfassender Auskunft verpflichtet. Etwa über Herstellung, Inhaltsstoffe und vor allem auch Nebenwirkungen. Es handelt sich um ein Teilurteil. Das endgültige Urteil steht noch aus. Doch das erfolgreiche AstraZeneca-Urteil des Bundesgerichtshofs habe die Auskunftspflichten gegenüber Geschädigten gestärkt. Ein weiterer wichtiger Etappensieg, damit Covid-Impfgeschädigte endlich Anerkennung vor Gericht finden können. Die österreichische Regierung hat unbemerkt von der Öffentlichkeit das Mercosur-Freihandelsabkommen in Kraft gesetzt. Damit soll der Vertrag mit den meisten Staaten Lateinamerikas vorläufig in Kraft treten. Zuvor hatte das österreichische Parlament ausdrücklich gegen eine Anwendung des Abkommens gestimmt. Die Zustimmung des EU-Parlaments steht noch aus. Beim Europäischen Gerichtshof läuft derzeit sogar noch ein Verfahren gegen den Pakt. Doch die Regierung Stocker sah sich offenbar zur Zustimmung verpflichtet und beruft sich auf vermeintliche Pflichten gegenüber Brüssel. Laut Kritikern gerate die österreichische Landwirtschaft jetzt durch Billigprodukte aus Südamerika noch stärker unter Druck. Für die Beschäftigten des Erdölwerks PCK Schwedt in Brandenburg sind die Arbeitsplätze nach wie vor nicht gesichert. Ein Antrag der AfD-Fraktion für eine Beschäftigungsgarantie wurde am Donnerstag im Potsdamer Landtag von den Regierungsfraktionen abgelehnt. Laut Kritikern verweigere die frisch formierte Koalition bereits nach ihrem Amtsantritt einem der größten Arbeitgeber der Region die Unterstützung. Über Donald Trumps Motivation für den Irankrieg hat sich Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit dem Militärhistoriker Peter Feist unterhalten. Jetzt in unserem Interview des Tages.
Gibt es an diesem Krieg, wenn man so will, für jemanden, der sich mit Militärgeschichte auskennt, eine neue Erkenntnis? Also den Einsatz von Drohnen, den haben wir jetzt schon in einigen Kriegen gesehen, insbesondere auch in der Ukraine. Auch sowas wie asymmetrische Kriege sind natürlich auch im Irak, in Afghanistan geführt worden. Aber gibt es sozusagen militärtheoretisch betrachtet hier eine neue Situation?
Ja, zumindest, dass es gelungen ist, die Radarleitsysteme zu zerstören und damit die feindliche Raketenwaffe blind zu machen, das ist eine neue Dimension. Man ging immer davon aus, dass diese Systeme unzerstörbar sind. Das haben die Amerikaner auch behauptet, überall auf der Welt. Und es zeigt sich auch, dass die größte Flotte der Welt, die amerikanische, nicht in der Lage ist, eine Meerenge frei zu kämpfen. Weil sowohl die Küstenraketen, also die Küstenstützenraketen, als auch die Flotte der Iraner immer noch stark genug ist, das zu verhindern. Und eigentlich wussten alle, dass bei einem Konflikt in diesem Raum die Straße von Hormuz die wichtigste strategische Stelle ist. Und eigentlich hätten die Amerikaner dafür eine Flottenstrategie entwickeln müssen. Das haben sie offensichtlich nicht. Das wundert mich auch ein bisschen. Also alle wissen, da ist ein neuralgischer Punkt und ich habe keinen Plan dafür. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Und wie gesagt, ein Bodenkrieg kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist absolut ausgeschlossen. Weil wie sollen die da hinkommen? Ja? Und was neu ist auch, ist, dass dieser Krieg, also alle Kriege im 20. und im 21. Jahrhundert waren immer begleitet mit einem Gewitter von Kriegspropaganda. Aber diesmal hat das ein Ausmaß, wie ich es mich nicht erinnern kann, in den letzten 50 Jahren erlebt zu haben, dass die Kriegspropaganda so irrsinnig ist und vor allen Dingen täglich wechselt. Also erst sagen die Amerikaner Atomgefahr, dann sagen sie Langstreckenraketen, Interkontinentalraketengefahr. Dann muss man das Mullah-Regime beseitigen. Und jede Woche haben sie eine andere Begründung und eine ist unsinniger als die nächste. Denn wie will man mit einem Raketen- und Luftkrieg ein Regime beseitigen? Das hat noch nie funktioniert. Also das Ganze ist eine wirre Gemengelage, weil auch wie das militärische Establishment von diesem Krieg und seiner Gewinnbarkeit offensichtlich nicht überzeugt ist.
Zwischendurch haben die Amerikaner ja mal behauptet, die Iraner hätten sich das so gewünscht. Das wäre der eigentliche Krieg, Grund für den Krieg gewesen. Naja, haben sie wirklich so gesagt. Ne? Du hattest es am Anfang erwähnt, die Amerikaner haben eigentlich in ihren Kriegen nie eine wirkliche Ausstiegsstrategie. Das war in Vietnam zu beobachten, in Korea, im Grunde auch im Irak und in Afghanistan, wo sie dann einfach irgendwann gegangen sind. Der naheliegende Grund wäre, sie sind von ihrer Unfehlbarkeit derart überzeugt, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, eine solche Strategie zu brauchen. Oder gibt es noch einen anderen Grund?
Das ist sicher der Hauptgrund. Sie haben die modernste und die größte und die schlagkräftigste Armee der Welt mit einem mehrfachen Potenzial als die zusammen auf der Liste danach kommenden Länder zusammen. Das ist sicher ein Grund. Aber ich glaube auch, es gibt im amerikanischen politischen Denken, das kann man immer wieder beobachten, eine gewisse Naivität gegenüber der äußeren Welt. Also die stellen sich alle so die Völker und Regionen so vor, wie die Amerikaner sind und erleben dann jedes Mal, dass die Menschen ganz anders sind. Und das ist auch das Neue an diesem Krieg. Es gibt ja seit letzten Herbst eine neue Sicherheitsdoktrin der amerikanischen Regierung, die die Monroe-Doktrin ergänzt und ablöst. Und da steht drin, was ganz ungewöhnlich ist, dass das Verfassungsgebot aus der Gründungszeit der USA, nämlich den Nicht-Interventionismus, dass der nicht mehr zeitgemäß ist. Und wir erleben jetzt einen ganz bewussten nicht-interventionistischen Krieg, um die Weltherrschaft durchzusetzen. Und was man aus Vietnam, Afghanistan, aber auch aus Syrien und Libyen lernen kann, Nation Building funktioniert halt nicht. Weil diese Gesellschaften keine Kulturen, keine Traditionen haben, die europäische Strukturen einfach so nachmachen können. Und anstatt die Völker sich selbst zu überlassen und ihren eigenen Weg gehen zu lassen, wollen die Amerikaner halt ihnen immer irgendwas aufzwingen und das funktioniert einfach nicht. Das ist eine Mischung aus Hybris und mangelnder Einsicht in die realen Verhältnisse.
Kommen wir vielleicht nochmal zu Donald Trump, aus dessen Sicht, wie man ihn so kennt, das wahrscheinlich ein Big Beautiful War ist. Nimmt er eigentlich, und diese Frage habe ich mir in den letzten Tagen manchmal bei seinen Reaktionen, bei seinen Äußerungen gestellt, nimmt er die Realität des Krieges eigentlich noch richtig wahr? Wird sie ihm vielleicht doch einfach nicht richtig vermittelt?
Also alle, die nicht selber Soldat waren, auch wenn es nur eine begrenzte Zeit war, haben ja sowieso immer ein Kriegsbild aus Heldenfilmen und nicht aus der Realität von Blut, Eiter und Toten, was ja die Realität des Krieges ist. Ich glaube, ich beobachte ihn ja sehr genau schon lange, lange Zeit. Und weil ich auch mit vielen Dingen, die er innenpolitisch macht, sehr einverstanden bin. Ich glaube, es ist was eingetreten, was man eine Mischung nennen könnte aus Allmachtsfantasien, bezogen aufs Militär, und Altersstarrsinn. Erst über die 70er-Schwelle, da beginnen diese Prozesse des Altersstarrsinns. Und diese Kombination führt dazu, dass Politiker die Bodenhaftung verlieren. Also seit Beginn der zweiten Amtsperiode beobachte ich diese Allmachtsfantasien. Die Gerichte müssen ihn daran hindern, die Verfassung zu brechen, in mehreren Fällen. Das ist alles nicht in Ordnung, obwohl man mit manchen Sachen sehr einverstanden ist, dass die passieren. Aber sie müssen natürlich in einer Demokratie auch rechtmäßig sein. Und er hat ja schon in der ersten Amtsperiode so einen Zug gehabt, ständig seine Berater rauszuschmeißen. Jeder, der ihm widerspricht, fliegt, ja. Das erinnert mich an die gewissen deutschen Politiker, die das auch eine Zeit lang so gemacht haben. Aber das ist, glaube ich, die Hauptsache. Also er hat Allmachtsfantasien, er hat keine realistische Einschätzung der Kräfte und Möglichkeiten der amerikanischen Armee, der Flotte und auch der Rüstungsproduktion. Denn wenn ich einen Krieg rüstungstechnisch unterstütze, wie den in der Ukraine über Jahre hinweg und die Vorräte plündere und dann im zweiten anfange, gab ja schon mal einen kurzen Krieg mit Persien, und jetzt einen dritten und so, dann muss doch jedem klar sein, wenn das Land nicht auf Kriegswirtschaft umgestellt ist, dann reicht die Rüstungsproduktion gar nicht, um das alles zu befriedigen. Und da, glaube ich, hat er falsche Lagebilder. Ob die ihm nicht gesagt werden oder ob er sie nicht zur Kenntnis nimmt, das kann ich nicht entscheiden. Aber da ist offensichtlich ein Defizit.
Unterstützen Sie den langfristigen Erhalt unseres Senders über das Spendenformular. Gleich unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.